Thema für heute, Gemüse statt Wein. Ich habe gesehen, letzte Woche habt ihr diesen Satz mit drin stehen gehabt. Das blutige Drama hatte ich unterschlagen, die Gerechtigkeit kam da noch dazu. Als komplettes Thema, Gemüse statt Wein, ein blutiges Drama und die Frage nach der Gerechtigkeit. Oder Gott sorgt aber für Gerechtigkeit. Vor 14 Jahren ist inzwischen her, im März 2010 machte ein Buch von Ulrich Wickert Schlagzeilen. Es hatte den Titel »Der Ehrliche ist der Dumme« über den Verlust der Werte. Da drin heißt es, der Kurzbeschreibung, Gewalt, Korruption und Betrug gehören in unserer Gesellschaft fast schon zum Alltag. Erst ich und nach mir die Sintflut, so denken immer mehr Deutsche und können mit Werten und Tugenden, mit Solidarität und Sozialverhalten nichts mehr anfangen. Mein Wohl statt Gemeinwohl lautet die Devise. Doch eine Gesellschaft kann nur dann gut funktionieren, wenn sie Regeln kennt und anerkennt. Ulrich Wickert meint, wir müssen den Werten wieder einen entscheidenden Wert geben. Oder einen Wert geben, denn Anstand, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Solidarität sind entscheidende Grundpfeiler des menschlichen Zusammenlebens. Mit anderen Worten, Gerechtigkeit ist nicht selbstverständlich, ist nicht immer zu bekommen. Und gute Werte sind ein Segen, schlechte Werte bewirken das Gegenteil. Wenn ich mir die 14 Jahre nach mir ansehe, muss ich sagen, er hat fast ein prophetisches Buch geschrieben. Denn bis heute hat sich daran nichts geändert, im Gegenteil. Erstaunen dürfte uns das als Christen nicht, denn es gibt Unrecht und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit schon so lange, wie es die Sünde gibt. Ich habe auch als Menschen gedacht, aber bei Adam und Eva war es noch nicht. Erst wenn der Sünde kam, die Ungerechtigkeit, solange es die Sünde gibt. Und darum ist Gerechtigkeit ein sehr häufiges Thema in der Bibel. Ungefähr 2900 Jahre ist es her, wenn wir in der Bibel eine Geschichte nachlesen können von einem Weinberg. Und eine Geschichte, die meine Sehnsucht nach Gerechtigkeit immer mal wieder frustriert. Eine Geschichte, die es in sich hat. Ich möchte sie euch mit euch komplett lesen. Wer mitlesen möchte, mit Bibel dabei hat, kann 1. Könige 21 aufschlagen. Dort heißt es, einige Zeit später geschah Folgendes. Ganz nah bei dem Palast des Königs Ahabs von Samaria in Jezreel lag ein Weinberg, der einem Mann namens Naboth gehörte. Da sagte Ahab zu Naboth, dein Weinberg liegt so nah bei meinem Palast, überlass ihn mir, damit ich einen Gemüsegarten daraus machen kann. Jetzt ist das Thema gekommen, einen Gemüsegarten daraus machen kann. Ich werde dir dafür einen besseren Weinberg geben, oder wenn du willst, werde ich ihn dir auch bezahlen. Doch Naboth antwortete, der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich von meinen Vorfahren übernommen habe. Voller Zorn und Ärger darüber, dass Naboth aus Jezreel gesagt hatte, ich will dir das Erbe meiner Vorfahren nicht geben, ging Ahab in seinen Palast. Er legte sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte auch nichts mehr essen. Was ist mit dir? Fragte seine Frau Isabel, als sie zu ihm hereinkam. Was hat dich so aufgebracht, dass du nicht einmal mehr essen willst? Ich habe zu dem Jezreeliter Naboth gesagt, verkaufe mir deinen Weinberg oder lass mich ihn gegen einen anderen eintauschen. Und er antwortete, ich werde dir meinen Weinberg nicht geben, erzählte Ahab mir. Du bist doch der König von Israel, sagte seine Frau Isabel dazu ihm. Steh auf und iss und ärgere dich nicht. Ich werde dir Naboths Weinberg verschaffen. Sie schrieb Briefe in Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinem Siegel und schickte sie an die Ältesten und die anderen führenden Männer der Stadt, in der Naboth lebte. In ihren Briefen ordnete sie an, ruft ein Fasten aus und gibt Naboth dabei einen Ehrenplatz im Volk. Setzt zwei gewissenlose Schurken ihm gegenüber, die sollten ihn beschuldigen, du hast Gott und den König verflucht. Dann schleppt ihn hinaus und steinigt ihn zu Tode. Die Ältesten und die anderen führenden Männer, die in der Stadt wohnten, befolgten Isabels Anweisung und verfuhren, wie sie es ihm in den Briefen geschrieben hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und wiesen Naboth einen Ehrenplatz vor dem Volk zu. Dann kamen zwei Schurken, die saßen ihm gegenüber und klagten ihn vor den Ohren der Anwesenden an. Naboth hat Gott und den König verflucht. Er wurde aus der Stadt hinausgeführt, gesteinigt und starb. Danach benachrichtigten sie Isabel, Naboth wurde gesteinigt und ist tot. Als Isabel hörte, dass Naboth zu Tode gesteinigt worden war, sagte sie zu Ahab, Geh und nimm den Weinberg in Besitz. Denn der Israeliter Naboth, der dir ihn nicht verkaufen wollte, der Naboth ist tot. Und als Ahab hörte, dass Naboth tot war, ging er sofort hinunter, um Nabots Weinberg in Besitz zu nehmen. Doch der Herr sprach zu Elia aus Tischbe: Steh auf und geh zu König Ahab von Israel, der in Samaria herrscht. Du findest ihn in Nabots Weinberg, denn dorthin ist er gegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. Richte ihm folgende Botschaft aus. So spricht der Herr: Du hast gemordet und jetzt auch noch geraubt. Und weiter sage zu ihnen: So spricht der Herr: Die Hunde werden vor der Stadt dein Blut auflecken, gerade dort, wo sie das Blut Nabots aufgeleckt haben. So hat mein Feind mich also gefunden, rief Ahab Elia zu. Ja, antwortete Elia, ich habe dich gefunden, weil du dich dazu hergegeben hast, zu tun, was unrecht ist in den Augen des Herrn. Ich bringe Unglück über dich und lösche dich aus. Keine deiner männlichen Verwandten in Israel werde ich am Leben lassen, ganz gleich, ob sie als Sklaven dienen oder ihr eigener Herr sind. Deine Familie rotte ich aus, wie es mit den Familien von Jerobeam, dem Sohn Nebats, von Bascha, dem Sohn Ahias, getan habe. Denn du hast meinen Zorn erregt und Israel zur Sünde verleitet. Und über Isabel hat der Herr gesagt: Die Hunde werden Isabel an der Stadtmauer von Jezreel fressen. Wer aus Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird den Hunden zum Opfer fallen, und die auf offenem Feld sterben, werden von den Vögeln gefressen werden. Es gab keinen anderen, der sich so zu dem hergab, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab, der von seiner Frau Isabel dazu verführt wurde. Vor allem machte er sich schuldig, weil er Götzen anbetete, wie die Amoriter es getan hatten, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack um und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sacklein und ging sehr bedrückt umher. Da bekam Elia aus Tischbe eine weitere Botschaft des Herrn. Hast du gesehen, wie Ahab von mir Reue gezeigt hat? Weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird erst seine Nachkommen treffen. Eine heftige Geschichte. Die Frage nach der Gerechtigkeit hat sehr oft mit Geld und Besitz zu tun, so auch in dieser Geschichte. Und die Personen, die es hier geht, sind Menschen, die sicher einiges an Vermögen hatten. Vorneweg König Ahab, das Erbreich war liegt auf der Hand. Aber auch Naboth gehörte nicht zu den Armen seines Landes, zumindest gehörte ein Weinberg zu seinem Besitz. Und um diesen Weinberg ging es. König Ahab war von Gott eingesetzt worden, um das Volk Gottes gerecht zu leiten. Und die Geschichte davor zeigte, das tat er meistens nicht. Ahab liebte Frauen, seine Frauen liebten die Götzen, und das war die Ursache, dass Ahab nicht zu den Königen gehörten, die nach dem Herzen Gottes regierten. Er stand stark unter dem Einfluss seiner Frauen, insbesondere von der Isabel und von ihren Göttern. Und so kam es, dass er als der schlimmste aller Könige genannt wurde, wie von einigen Zeilen später zu lesen ist. Das ist das Urteil Gottes über Ahab. Kein König hat Gottes Volk aus Gottes Sicht so böse, so übel regiert wie Ahab. War ohne seine Frauen und ohne die Abhängigkeit von Isabel besser regiert hätte? Jedenfalls spielt Isabel sich auch in dieser Geschichte wie früher schon in den Vordergrund. Sie hatte schon mehreren Propheten das Leben extrem schwer gemacht. Man musste vor ihr das Weite suchen. Denn mit Ehrlichkeit, Recht und Ordnung kam man gar nicht weit. Nicht immer war Ahab oder sind Ahab und Isabel als Sieger vom Platz gegangen. Nicht lange vor diesem Ereignis ist die Geschichte mit den Baalspriestern. Als der Prophet Elia Isabel, Ahab und die Baalspriester herausforderte und Gott zeigte, wer der wahre Gott ist. Damals hatte Isabel nichts zu lachen, aber Elia musste auch damals vor ihr schnell das Weite suchen und fliehen. Diese Frau blieb für alle, die zu Gott gehörten, eine ernste Lebensgefahr. Vielleicht hatte sie auch die Demütigung von den Baalspriestern immer noch nicht so ganz überwunden und sah jetzt ihre Chance, sich mal wieder in Szene zu setzen. Und wenn ein Auslöser sich ansieht, dann ist das irgendwie skurril, albern, im Prinzip total lächerlich, und es kommt trotzdem zu einem blutigen Ernst. Wenn wir uns diese Szene mal versuchen, bildlich vorzustellen, allein diese Dieses Bild finde ich schon witzig. König Ahab will Gemüse anbauen. Die Idee muss man erst mal kommen. Vielleicht wurde Bio-Gemüse. Ich weiß nicht, ob es damals schon ein Thema war. Aber ein König, dem plötzlich Gemüse auf dem Herzen liegt. Wenn er ein Weinberg gesagt hätte oder was anderes, hätte ich es nicht verstanden. Egal. Aber selbst wenn, dieses Gemüse könnte er überall anders ja auch anbauen. Will er aber nicht. Denn schließlich ist er ja der König. Und der König dachte sich wahrscheinlich, ein Berg, auf dem seit Jahrzehnten bester Wein wächst, da muss auch gutes Gemüse wachsen. Und Fragen kostet nichts, so macht Ahab sich auf zu Naboth. Und es kommt zu einem typischen Gespräch zweier selbstbewusster Männer. Ahab, der König, erwartet, dass man seinen Wünschen natürlich umgehend nachkommt. Kleinlich ist er mit seinem Angebot ja nicht, wenn er sagt, du kriegst jede Menge Geld oder sogar einen besseren Weinberg. Lass uns doch einfach tauschen. Und auch das spricht eigentlich dafür, dass Naboth keine Geldprobleme hat, denn hätte er Geldprobleme gehabt, ich könnte mir vorstellen, er hätte sich darauf eingelassen. Aber offensichtlich war ihm das Geld nicht so wichtig wie der Familienbesitz, das Erbe. Das war für ihn mehr wert, es war auch ein Stück Erinnerung. Und so einen traditionellen Familienbesitz, den gibt man nicht so einfach her. Und so sagt Naboth selbstbewusst, nein. König Ahab muss mit leeren Händen zurückgehen und wenn wir das so lesen, merken wir, der muss ziemlich geschmollt haben. So viel schmollendes Bild in die Ecke legen und nicht mehr essen und maulen. Vielleicht kennen manche Frauen ihre Männer auch so. Kann sein, dass sowas noch heute vorkommt. Was umgekehrt auch der Fall ist. Das ist nicht so. Diese Welt kann es natürlich nicht lange ertragen. Verständlicherweise. Und setzt ihren Charme ein. Liebling, ich mach das schon. Es kann doch nicht angehen, dass man dir, den König, so etwas versagt, dir einen Korb gibt. Was jetzt passiert ist, dass König Ahab, der von Gott berufene Leiter und Regent seines Volkes, die Macht aus der Hand gibt. Und aufgrund seiner früheren Erfahrung kann er doch ziemlich sicher sein und davon ausgehen, dass das, was jetzt folgt, sich nicht mehr so ganz in den Rahmen der Legalität bewegen wird. Das habe ich ja schon manchmal erlebt. Trotzdem tut er es. Er steht nicht seinen Mann, der gibt das Zepter aus der Hand. Seine Frau darf machen, was er will in seinem Namen. Gottes Wille interessiert sie nicht, interessiert ihn nicht. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Jetzt fällt auf, diese Isabel schreckt von nichts zurück, auch wirklich vor gar nichts. Im Namen ihres Mannes schreibt sie Briefe, besticht die entscheidenden Männer der Oberschicht. So ganz gezielt spinnt sie die Fäden zu einem genialen Komplott. Geschickt eingefädelt. Sie schreckt nicht einmal davor zurück, die Theologen in ihre Intrige einzuspannen. Aber gut, von dem Gott Israels sieht sie sowieso nichts. Er bedeutet ja eh nicht so viel wie Baal. Ich finde es total erschreckend, wie hier politische und auch geistliche Autorität leichtfertig und irgendwie aus purer Gewinnsucht aus der Hand gegeben wird, missbraucht wird. Wie man nachher mitmacht bei solchen Intrigen. Und auch Ahab nimmt es billigend in Kauf, dass Isabel diese geistlichen und politischen Ämter missbraucht. Vielleicht denkt er sich sogar, naja, dann kann man mir wenigstens nichts nachweisen. Ich kann nämlich Unschuld waschen. Bei jemand anders wollen dann die Köpfe. Das ist selbst heute nicht viel anders. Vielleicht denkt Ahab aber auch nicht daran, dass Isabel so weit gehen würde. Denn immerhin, im Nachhinein hat er diese Tat ja ernsthaft bereut und Buße getan. Doch besser wäre es gewesen, er hätte es nicht so weit kommen lassen. Und so kommt der Tag der Isabel. Ein Fasten zur Ehre Gottes wird ausgerufen, um einen heimtückischen Mord zu inszenieren. Gottes Heiligkeit wird hier missbraucht für dieses böse Spiel. Und wie wird es auch in die Szene gesetzt? Isabel hat Naboth einen Ehrenplatz zuweisen lassen. Kein Mensch käme auf den Gedanken, dass gleich etwas anderes abgehen könnte. Aber dadurch, dass Naboth diesen Ehrenplatz hatte, konnten alle dieses Schauspiel ja live mit ansehen. So schon was gewonnen. Das sollte auch noch aktuell werden. Man möchte sensationslustig dabei sein. Für den Naboth selbst kommt das völlig unerwartet zu dieser fingierten Anklage. Und vor aller Augen und Ohren tauchen jetzt zwei zwielichtige Ankläger mitten in diesem Festgottesdienst auf und bezeugen, dass Naboth Gott und den König gelästert und missachtet hat. In heiliger Versammlung dieses Unheilige geschehen. Das mit Fake News aus der Regierung. Gab es vor 2900 Jahren. Die Lügengeschichten. Und damit setzt sich die von Isabel vorbereitete Gerichtsmaschinerie in Gang. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und die meisten, die gar nichts davon mitbekommen haben, werden denken, naja, wird schon seine Ordnung haben. Wenn er das gemacht hat, Todesstrafe ist dann eine Regel, ein faires Urteil. Also machen wir mit. Und wahrscheinlich hat doch jeder, er tut es für Ahab, seinen König, in dessen Namen Isabel das ja alles eingefädelt hat. Und ruckzuck ist die Sache erledigt, Naboth wird hingerichtet. Und für die meisten Menschen ist es eine gerechte Aktion. Denn Gott lästern geht nicht, den König, den Gesalbten Gottes lästern darf auch nicht sein. Alles wieder in Ordnung. Und so fühlen sich vermutlich viele der Unbeteiligten gut, als sie erleben, wie der böse Naboth seine verdiente Strafe bekommt. Isabels Plan ist ein voller Erfolg. Und triumphierend geht sie postwendend zu Ahab. Liebling, du kannst deinen Weinberg in Besitz nehmen, denn Naboth ist tot. Denn wie erschreckend nüchtern berichtet uns die Bibel von der Reaktion Ahabs. Er wirkt fast wie so eine Marionette an dieser Stelle. Der König des Volkes Gottes, eine Marionette. Erstmal soweit zu der Geschichte. Zurück bleibt sowas wie ein fader Nachgeschmack. Und eigentlich lege ich mich nur sowas wie ein wütendes Gefühl, dass ich nach Rache sehe. Nach einem Gott, der eingreift, der diesen irren Zirkus mit Macht und Paukenschlag ein Ende setzt. Bevor es soweit kommt, dass ein Gerechter sterben muss. Das will ich hier. Danach schreit sich alles in mir, wenn ich diese Geschichte immer wieder lese. Aber diese Gerechtigkeit bleibt aus. Vorerst. Aber wenn ich diese Geschichte so vor Augen habe, dann entdecke ich darin auch das gleiche Gefühl der Ohnmacht, die man es heute manchmal erleben kann. Auch heute gibt es zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit und so manches Mal feiert das Böse einen unerklärlichen Triumph. Und der Gerechte muss leiden und sterben. Damit kommen an die Worte, wir lieben, warum lässt Gott das zu? Warum darf das Böse so triumphieren, wenn der Gerechte leiden muss? Oder? Eben dieser Buchtitel, der Ehrliche, ist halt der Dumme. Und ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl der Ohnmacht, manchmal einen riesigen Berg unbeantworteter Fragen. Und ich kann auch am besten Willen darauf keine Antwort geben, aber eines habe ich gelernt. Auch wenn ich keine Antwort geben kann, ich kann die Blickrichtung wechseln. Denn auch wenn es mir zu schaffen macht, dass Naboth so gemein sterben musste, dieses Schicksal teilt er eigentlich bis heute mit vielen Kindern Gottes. Open Doors berichtet es. Was ist? Okay. Open Doors berichtet immer wieder davon, wie Christen auch brutal misshandelt, umgebracht werden. Kommt täglich vor. Bis heute. Aber zum Wechsel der Blickrichtung gehört für mich eine entscheidende Frage. Ist es richtig, so stark den Tod im Blick zu haben? Sollten wir als Kinder Gottes nicht vielmehr das Leben im Blick haben? Was meine ich damit? Wenn Naboth, wie uns beschrieben war, ein Gerechter war, einer, der zu Gott gehörte, dann war das Schlimmste, was Isabel ihm antun konnte, dass er etwas früher bei Gott ankam. Hört sich ein bisschen platt an, aber es ist praktisch. Das Schlimmste, was Isabel ihm mit diesem Mord antun konnte, war, dass er früher am Ziel ankam, früher bei Gott sein konnte. Denn dann hat er das, was er glaubte, unerwartet schnell erleben und sehen dürfen. Und viel zurückgeblieben ist eh immer schlimmer. Aber da hat Gott auch versprochen, er lässt seine Leute nicht klingen. Das macht die ganze Geschichte nicht gerechter oder besser. Mir aber hilft dieser Gedanke, nicht in der Frage nach dem Warum stecken zu bleiben. Denn, das hat Gott versprochen, er wird einmal alle richten. Wie es im 1. Petrusbrief heißt, ihr fünf, sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Es kommt der Tag der Gerechtigkeit, auch wenn wir ihn in unserem Leben nicht immer erleben dürfen. Und so wie Naboth jetzt positiv gesehen einmal unerwartet schnell vor seinem Gott stand, dieses ganze Leben hinter sich lassen konnte. Manchmal ist es eine Erlösung. Wenn es einem richtig gut geht, möchte man das meistens auch nicht ganz so schnell. Aber Naboth war jetzt vor seinem Gott, hat das Ziel seines Lebens erreicht. Unerwartet schnell. Und ich finde es spannend, so unerwartet schnell taucht Gott auch bei Ahab auf. Ahab erlebt den Tag des Gerichtes viel schneller wahrscheinlich, als er gedacht hatte, auch wenn Naboth das selbst nicht mehr erleben durfte. Vielleicht hat er das gesehen von der Ewigkeit, das wissen wir nicht. Und obwohl Ahab als das negativste Vorbild aller Könige gilt, erstaunt mich an dieser Stelle auch, er durfte Vergebung und Gnade erfahren. Gott vergibt gern. Unglaublich, oder? Im Aufschub des Gerichtes steckt für Ahab beides drin. Gnade für den, der bereut, und Gerechtigkeit für den, der Unrecht erlitten hat. Gott vergibt gern. Dir, mir, aber auch denen, die ganz schlimme Dinge an dir und mir getan haben. Vergibt Gott gern. Wir dürfen festhalten, Gott verliert die Gerechtigkeit nie aus dem Blick. Und er durchschaut auch jede Intrige, auch wenn wir sie selbst nicht durchschauen. Und vor allem, er sieht nicht nur das, was vor Augen ist, er sieht auch das Herz an. Er weiß, was in uns drin steckt. Und er sorgt spätestens nach diesem Leben für eine ewige Gerechtigkeit. Denn alle werden Rechenschaft abgeben müssen, heißt es. Die Lebenden, aber auch die Toten. Man kann Gottes Gerechtigkeit nicht aus dem Weg gehen. Was heißt das für mich? Für mich heißt das, ich will mich darum bemühen, dass mein Herz in Gottes Augen in Ordnung ist. Denn das kann ich tun. Ich kann da, wo ich was tun kann, kann ich für diese Gerechtigkeit sorgen oder versuchen, dort, wo mir Unrecht nur läuft, dagegen anzugehen. Das kann nur ich tun. Nur ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass mein Herz vor Gott im Reinen ist. Denn auf alle anderen Menschen und Situationen habe ich manchmal nur sehr geringen und oft gar keinen Einfluss. Da bin ich auch nicht mehr für verantwortlich. Aber da, wo ich es kann, wo möchte ich mich der Verantwortung stellen, die Gott mir übertragen hat. Ich nicht aus der Affäre ziehen wie Ahab, sagen, lass einfach mal laufen. Ich will es nicht zulassen, dass andere in meinem Namen Dinge anstellen, die ich hätte verhindern können und verhindern sollen. Aber ebenso möchte ich auch die negativen Gefühle und Rachegedanken dem überlassen, der wirklich alles sieht und kennt und weiß und der versprochen hat, dass einmal alles auf den Tisch kommen wird. Ja, es kommt der Tag, an dem Gott Recht sprechen wird. Das wird uns gut tun, wo wir wie Naboth Unrecht erlitten haben. Ebenso wird das auf den Tisch kommen, wo wir Unrecht getan und nicht in Ordnung gebracht haben. Weil Gott gerecht ist. Bis dieser Tag Gottes anbricht, dürfen wir bei allem uns zu Sorgen und Wege dem Amt befehlen, der trösten und helfen will. Weiß nicht, wie es dir gerade geht. Wenn es dir gerade so geht, dass du vieles nicht verstehst oder auch in deinem Umfeld mit Ungerechtigkeit, mit offenen Fragen zu kämpfen hast, dann möchte ich dich einladen, jetzt einmal mit dir ein ganz altes Lied hineinnehmen zu lassen, das Lied von Paul Gerhardt. Thema Paul Gerhardt hat sich auch mit diesem Thema beschäftigt, wie das heißt, befiehl du deine Wege. Ich habe nochmal geguckt, reingehört, und Paul Gerhardt hat viele Kinder bekommen. Die meisten haben ein Jahr gelebt. Er hat viel Unrecht erlitten, nur seines Amtes enthoben. Und er hat dieses Lied geschrieben. Ich möchte einladen, weil es viele Strophen sind, und aber mal diese ganzen Strophen auf uns wirken zu lassen. Meistens suchen wir uns ein paar raus, die uns besonders gut gefallen. Wir machen das jetzt so, dass wir zwei Strophen singen, die anderen zwei Strophen miteinander betend sprechen. Wir können die anderen Strophen auch betend singen. Dass wir dieses Lied einfach miteinander als Gebet sprechen. Befiehl du deine Wege. Die Strophen mit der Partnerin begleiten. Vielen Dank. Und dazwischen die Strophen. Lass uns mal miteinander beten und das einfach vor Gott aussprechen. Ihm anbefehlen, was uns beschäftigt. Oh, Dein ewige Treue und Gnade, o Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade, den Sterblichen gebührt. Und was du dann erlesen, das treibst du starker Held und bringst zum Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt. Weg hast du aller Wege, an Mitteln präzis nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern erschließlich ist, willst tun. Betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Denn er, wie ihm gebührt, mit wunderbarem Gaben das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Der Treue, du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankeschreie den Sieg und Ehrenkrumm. Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand und du singst Freudenpsalmen dem, der dein Leid gewandt. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod und allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein, so gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Alte Worte, aber ganz viel Inhalt. Ich fände es manchmal wertvoll, sich einfach auch mal ganz mit hineinzunehmen und das auf sich wirken zu lassen. Auch einen Mensch, der viel Unrecht erlebt hat, mit Ungerechtigkeit zu kämpfen hatte. Damit sind wir dann auch bei dem Gedanken, der uns ins Abendmahl hineinführt. Denn was Jesus als Gott und Herr der Welt an Unrecht von uns Menschen erduldet hat, das geht über alles hinaus. Über alles. Der Sohn beschreibt, wie das unsere Worte nicht ausreichen, dass die Geschichte von Naboth ein Witz ist. Aber ich finde ja faszinierend, das macht mich jedes Mal froh, wenn ich sehe, bevor Jesus diesen Höhepunkt der Ungerechtigkeit erreichte, er wusste ja, was er macht und wohin er ging, ihn hat nichts überrascht, aber bevor es zu dem Punkt kommen würde, und er genau wusste, dass seine eigenen Leute ihn verraten und verlassen werden, wo er wusste, dass man ihn mit einer Dornenkrone krönen und verhöhnen wird, dass er selbst das Kreuz noch schleppen muss und darunter zerbrechen wird, dass er wusste von Leiden, Schmerzen, Verachtung, Unrecht in seiner stärksten Dimension. Was war das Letzte, was er davor tat? Er setzte das Abendmahl ein. Er feierte das Passa mit seinen Jüngern und sagte, ich habe eine große Sehnsucht danach, das mit euch zu feiern. Im Schatten dieser schlimmsten Ungerechtigkeit, die ich mir vorstellen kann, gibt Jesus sich selbst als dieses Lamm zu erkennen, dass alle unsere Ungerechtigkeit auf sich nimmt. Dass wir Unrecht getan haben. Und nicht immer könnte es wieder gut machen. Aber Jesus hat es gut gemacht. Dass er all das auf sich nimmt, sich für uns opfert, damit wir leben können. Wir müssen nicht in den Tod sehen, wir müssen auf das Leben auf Jesus sehen. Jesus erduldet das alles gern für dich und mich. Und er freut sich auch heute noch darauf, mit uns, mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden das Mahl zu feiern. Er freute sich, diesen schmerzvollen Weg für uns zu gehen, auch wenn er Angst davor hatte. Garten Gethsemane wissen wir. Er sagte, gibt es einen anderen Weg, aber wenn nicht, ich gehe. Für dich und für mich. Für uns zu leiden. Für uns diese Ungerechtigkeit zu erdulden, um uns vergeben zu können. Aber wisst ihr, das Gleiche tat er auch für alle die, die uns Unrecht tun. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Auch für alle, die uns Unrecht tun, hat Jesus das getan. Und darum kann Unrecht erleiden einfach zur Nachfolge dazugehören. Jesus hat gesagt, wie es mir gegangen ist, wird es euch auch ergehen. Und weil Jesus genau weiß, wie es uns aber dann geht, wenn wir in solchen Situationen drinstecken, weil er genau weiß, wie wir uns dabei fühlen, weil er der Gott ist, der mitfühlen kann, dürfen das vor ihm auch aussprechen. Wir dürfen auf der einen Seite es wohl bekennen, wo wir Unrecht getan haben, schuldig geworden sind. Wir dürfen auch sagen, mach Ende, oh Herr, mach Ende, mit aller unserer Feinde, da wo andere uns Unrecht tun, wir nicht rauskommen. Wir dürfen das abladen, sagen, Jesus, wir wollen auf dich sehen, den Weg mit dir weitergehen und auch warten, dass du es gut machen wirst. Das gute Ende ist uns sicher. Das hat Jesus einfach einmal gesagt. Der Weg bis dahin ist halt manchmal ein bisschen mühsam. So möchte ich euch einladen, dass bevor wir dann das Abendmahl gleich miteinander feiern, das vor Gott bringen. Jetzt die Zeit der Stille haben wir. Vor Gott, dass jeder für sich aussprechen kann, wo uns Unrecht schuldbelastet, wo uns belastet, dass andere uns Unrecht tun, wenn wir nicht rauskommen, wo wir Fragen haben. Wir haben einen Gott, der mitfühlen kann, der das weiß. Und er sagt, sag es mir, ich will es dir abnehmen. Lasst uns miteinander beten, ich werde die Stillzeit mit Gebet.